Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir wollten während der Passionszeit sprechen über die Gegenstände der Passion. So wie auf alten Bildern um das Kreuz herum der Schwamm und der Spieß und die Würfel der Kriegsknechte dargestellt sind, so wollten wir gleichsam den Weg zum Kreuz über diese Gegenstände finden. Und da sprechen wir heute über die Tafel, die über Jesu Kreuz hing. Johannes 19, Vers 19. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und war geschrieben, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Es war geschrieben in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der Judenkönig, sondern dass er gesagt hat, ich bin der Judenkönig. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In der letzten Woche fand ich unter meiner Post ein großes gelbes Kuvert oder Briefumschlag, sagt man. Und wie ich es aufmachte, fand ich ein gelbes Plakat darin, ein großes gelbes Plakat. Ich habe in der kommenden Woche Vorträge, Evangeliumsvorträge in Straßburg. Und da schickten sie mir nun eins der Plakate, wie sie in allen Plakatsäulen jetzt da hängen. In zwei Sprachen. Elsass ist zweisprachig, Deutsch und Französisch. Und da empfand ich wieder einmal, wie merkwürdig es ist, wenn man den Namen Jesus auf einem Plakat sieht. Ich empfinde das jedes Mal irgendwie seltsam. Ich war auf dem Plakat, da gehört, mach mal Pause, trink Coca-Cola. Oder aus gutem Grund ist, wie geht's weiter? Juno Run. Natürlich. Oder trag Krallusschuhe. Heißt Krallusschuhe. Krallusschuhe, naja. Oder großes, ich dachte, hießen aus dem Posaunenberg. Oder Jazzkonzert in Kruger Halle. Nicht das, das gehört an eine Plakatsäule. Oberbayerischer Abend im Saal war. Aber Jesus. Und ich kann mir denken, dass es sensitive Leute gibt, die sagen, es ist überhaupt eine Geschmacklosigkeit, den Namen Jesus auf ein Plakat zu drucken. So das religiös, das gehört so ganz ins Verborgene, dass man es gar nicht mehr sieht, dass gar nicht mehr da ist. Nun, meine Freunde, dagegen muss ich sagen, der Name Jesus stand schon auf einem Plakat, als man von Jets, Juno-Zigaretten und Carlos-Schuhen und was gibt's noch da, von Coca-Cola überhaupt nichts wusste. Da stand der Name Jesus schon auf einem Plakat. Und dieses Plakat hing an einer Plakatsäule, wie sie überhaupt noch nicht da gewesen ist. Nämlich an einem Kreuz, an dem einer starb. Das ist Plakatsäule, ne? Von diesem merkwürdigen Plakat über Jesu Kreuz, das war nicht, sogar nicht bloß wie mein Straßburger Plakat zweisprachig, sondern dreisprachig war dieses Plakat. Sehen Sie, von diesem merkwürdigen Jesus-Plakat spricht unser heutiger Text. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und setzte sie über das Kreuz, Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Lassen Sie uns dieses Jesus-Plakat heute Morgen ansehen. Das Jesus-Plakat. Ich Ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, es war mehr als ein Plakat. Es war eine Anklageschrift. Dieses Plakat war im Grunde eine Anklageschrift. Ich muss etwas weiter ausholen, das zu erklären. Sehen Sie, als der Herr Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, da war in Jerusalem das große Passafest. Dazu kamen furchtbar viele Ausländer aus aller Herren Länder. Das war wie Salzburger Festspiele oder Messe in Leipzig oder sowas. Und man hat schon damals für die Ausländer vom Verkehrsverein ausgetan, was man konnte. Ne? Pilatus, damit all die Ausländer die Schrift über Jesu Kreuz sehen konnten, ließ diese Schrift in drei Sprachen anfertigen. Heute würden wir sagen, in Englisch, Französisch und Deutsch. Die gängigen Sprachen damals waren Lateinisch oder Römisch, Griechisch und im Lande sprach man Hebräisch. Meine Freunde, die Maler des Mittelalters, die gern das Kreuz Jesu gemalt haben, haben diese Schrift, dieses Plakat über dem Kreuz nie vergessen. Das wisst ihr, auf all den Bildern ist dieser Zettel, diese Tafel immer dargestellt. Nur haben die Maler im Laufe der Jahrhunderte die Schrift vereinfacht. Erstens haben sie auch bloß lateinische Inschrift genommen. Gestern sagte mir jemand, der die Bibel kennt, ist das wirklich dreisprachig gewesen? Habe ich gar nicht gewusst. Ne? Das kommt daher, dass die Maler immer nur die lateinische Inschrift nahmen. Die hieß Jesus Nazarenus, also Jesus von Nazareth, Rex, das heißt König, Judeorum der Juden. Und da haben die Maler einfach, um es einfach zu machen, bloß die Anfangsbuchstaben genommen. Jesus Nazarenus, I-N-R-I. Und so sehen wir auf all den alten Bildern diese Inschrift, dieses Inri, A-N-R-I, Jesus Nazarenus, Rex, König der Juden. Nun, meine Freunde, da Text im Johannesevangelium sagt nur, dass diese Inschrift angebracht wurde. Aber das Markus-Evangelium sagt uns auch, warum der Pilatus diese Schrift anbringen ließ. Ich will es wörtlich sagen, es war oben über ihm geschrieben, was man ihm Schuld gab. Was man ihm Schuld gab. Diese Schrift über Jesu Kreuz war so eine kurzgefasste Anklageschrift. Er hat es zum König gemacht. Er ist ein politischer Verbrecher. Das hieß das. Meine Freunde, ich muss eigentlich sagen, dass dem Teufel seit 2000 Jahren nicht viel Neues eingefallen ist. Wenn ich unsere Brüder im Osten, die im Gefängnis sitzen, frage, warum seid ihr angeklagt? Wir sind politische Verbrecher. Und im Westen regt sich das auch langsam, dass man Christen politische Verbrecher nennt. Der Teufel hat wenig Walzen. Das ist eine Anklageschrift. Meine Freunde, eigentlich maßlos lächerlich. Der Mensch nagelt den Sohn Gottes ans Kreuz und klagt ihn an. Der Mensch klagt den geoffenbarten Gott an. Es ist maßlos lächerlich. Wer einmal das Kreuz gesehen hat, kann nicht mehr hoch vom Menschen denken. Das ist alle. Diese lächerliche Rasse. Es ist so lächerlich, dass der Mensch seinen Gott anklagt, dass sich gar nicht lohnen würde, darüber zu predigen. Wenn nicht. Ah, jetzt beschwöre ich Sie, hören Sie mir zu. Ich würde nicht darüber predigen, über so eine lächerliche Sache. Der Mensch eine Anklageschrift über das Kreuz seines Gottes hängt. Wenn diese Anklageschrift uns nicht daran erinnerte, dass es eine wirkliche, ernsthafte Anklageschrift gegen Jesus gibt. Es gibt eine wirkliche, ernsthafte Anklageschrift gegen Jesus, die hängt nicht am Kreuz, die liegt in der Hand Gottes. Das Heiligen Gottes. Gott hat eine Anklageschrift gegen Jesus in der Hand. Denken Sie, ich habe einmal einen Blick tun dürfen in diese Anklageschrift gegen Jesus. Und wie ich die las, bin ich erschrocken. Da stand in der Anklageschrift gegen Jesus: Alle meine Sünden und Übertretungen der Gebote Gottes und Unterlassungen, die ich von Jugend an getan habe, und ihre standen da auch. Ich sah die Anklageschrift in der Hand Gottes, eine Anklageschrift gegen mich. Und als ich näher zusah, stand oben drüber: Doch Anklageschrift gegen Jesus, den Sohn Gottes. Wie sagte ich, meine Sünden werden Jesus zugerechnet? Und auf einmal verstand ich das Geheimnis des Kreuzes. Bitte lesen Sie in dieser Passionszeit Jesaja 53, da ist alles erklärt. Da steht: Gott warf unser aller Sünden auf ihn. Bitte verstehen Sie es, die Anklageschrift Gottes gegen uns. Unsere Rechnung, unsere Schuld in der Hand Gottes ist die Anklageschrift gegen Jesus. Darum stirbt er. Wie steht Jesaja 53? Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das größte Wunder und Geheimnis ist, dass es gibt. Sehen Sie, es ist mir immer so, wenn ich in dies Heiligtum trete, das Geheimnis des Kreuzes Jesu auslegen will, dann spüre ich förmlich Ruck, wie etwa 50% von unseren Rollladen runterlassen. Das ist dogmatisch, das kapiere ich nicht. Oh, ich bitte Sie, ob Sie ein glücklicher Mensch hier werden und ob Sie im Sterben ins Himmelreich gehen, hängt davon ab, ob Sie das fassen. Das Gericht Gottes, wenn man das nicht mehr begreift, das schrecklichste Gericht. Sehen Sie, wenn ich um mich her sehe, dann sehe ich einfach bekümmert, wie bedrückt die Menschen sind. Ist das mal aufgefallen? Es gibt so wenig fröhliche Leute. Alle Menschen sind bedrückt und bekümmert. Geht ihnen gut, aber sind bedrückt. Warum? Wissen Sie warum? Weil unsere Gewissen beladen sind. Sehen Sie, Schuld vor Gott, das ist eine Realität, eine Wirklichkeit, die liegt auf dem Gewissen, auch wenn sie es nicht wissen und Wort haben wollen. Wenn auch von mir einer steht und sagt, ich bin doch kein Verbrecher, ich bin kein Sünder, dann liegt seine Schuld doch auf seinem Gewissen, das ist eine Wirklichkeit. Sehen Sie, es kann einer Krebs haben und sagt, ich bin kerngesund, hat er doch Krebs. Nicht? Und Schuld vor Gott, die uns verklagt, ist eine Wirklichkeit, die liegt auf ihrem Gewissen. Und darum können die Menschen nicht mehr froh sein. Bis sie aufschauen zu Jesu Kreuz, im Glauben dahin kommen nach Golgatha, da wird's Gewissen frei. Da wird man froh. Meine Schuld ihm zugerechnet und bezahlt. Euer Schicksal hängt davon, ob sie nach Golgatha kommen. Wenn sie aufschauen im Glauben auf Jesu Kreuz, da erfährt man's, wie Hiller singt, die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Meine Freunde, es gibt nichts Herrlicheres, als wer das singen kann. Die Sünden sind vergeben. Das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Oder es gibt einen Vers, den wir so gerne im Weiglerhaus singen, der dasselbe sagt: Die Handschrift ist zerrissen, die Anklageschrift gegen mich, die am jüngsten Tag aufgerollt wird. Die Handschrift ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich's lassen wissen, dass er mich frei gemacht. Er, der versank in bittern Tod und der für meine Seele sein Blut zum Opfer bot. Ich weiß sonst nichts zu sagen, ich auch nicht, als es ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Stäublein fehlt. Das war das Erste, was ich Ihnen zeigen wollte. Diese lächerliche Anklageschrift über Jesu Kreuz erinnert uns an die ernste Anklageschrift. Und nun kehren wir zurück zu der Tafel über Jesu Kreuz, zu dem ersten Plakat der Weltgeschichte mit dem Namen Jesus. Ich möchte als Zweites sagen, dies war eine sehr oberflächliche Schrift. Eine sehr oberflächliche Schrift. Sehen Sie, als ich noch im zarten Alter war, wie ihr, meine Jungs, und die Schule ging, da habe ich meistens eine Eins geschrieben, natürlich in Arbeiten, aber ab und zu ging es einmal daneben. Jawohl. Immerhin, ich bin immer brav versetzt worden. Aber es kam natürlich immer vor, dass ich eine Arbeit zurückrichte, hat der Lehrer, die haben einen Grad statistisches Wohlgefallen daran, mit Rot zu arbeiten, eine Menge rote Striche gemacht und dann stand unter der Arbeit, die Lehrer haben so eine brutal kurze Ausdrucksweise oft, oberflächlich, mangelhaft. Vielmehr auf einmal, ich sah auch immer wieder so ein Heft vor mir, oberflächlich, mangelhaft. Das fiel mir ein, als ich die Tafel über Jesu Kreuz ansah. Meine Freunde, ich möchte am liebsten die Tafel runterholen und sagen, Pilatus, Moment, rote Striche, oberflächlich, mangelhaft. Es steht ja im Text schon, dass sogar die Juden, die hohen Priester und Schriftgelehrten, das Gefühl hatten, die Tafel ist oberflächlich mangelhaft. Sie sind zu Pilatus und haben gesagt, hör mal, da hast du geschrieben, der Judenkönig, das stimmt doch gar nicht, es muss heißen, er hat gesagt, der Judenkönig. Und der Pilatus sagt, ich lasse mich von euch nicht korrigieren, nicht, das gibt's gar nicht. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Diese Diskussion zwischen hohen Priestern und Pilatus ist nicht so zu lesen, die Welt ändert sich nicht, ist ein kleines Geschichtlein aus dem Kalten Krieg zwischen Israel und der Besatzungsmacht. Pilatus ärgert sich über diese Gesellschaft und sagt, da hängt er am Kreuz, euer Messias, euer König, guckt ihn euch an. Unser Augustus sieht vielleicht anders aus. Und darauf werden natürlich die hohen Priester wild und protestieren und sagen, stimmt ja gar nicht, er ist nicht unser König, er hat nur gesagt, er wäre unser König. Lassen wir die zanken miteinander. Lassen wir sie zanken. Holen wir inzwischen mal, meine Freunde, im Geist die Tafel runter, dieses Plakat, und dann wollen wir es mal korrigieren. Wie in leeren Heft korrigiert. Wollen wir Wort für Wort durchgehen mit einem roten Strich, ja? Wollen wir mal? Wie es dauert nicht lang, weil es ja nur aus vier Worten besteht. Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesus von Nazareth, König der Juden. Wollen Sie mal korrigieren. Wort für Wort. Erstens, Jesus. Ja, das ist richtig, da brauchen wir keinen roten Strich zu machen. Jesus, so heißt er, der dort am Kreuz hängt, doch Hölle zum Trotz. Jesus heißt er, der trotzdem ins Grab gelegt ist, glorreich aus dem Grabe herauskommt. Jesus ist der Name, den wir lieben, hoffentlich. Jesus, das ist der Name, vor dem die Hölle zittert. Und der Sünder selig macht. Wer den Namen Jesus anruft, soll selig werden. Aber das nächste Wort. Jesus von Nazareth. Da müssen wir schon einen roten Strich machen. Das stimmt schon nicht. Sehen Sie, da haben wir die ganze Oberflächlichkeit. Indem man sagt, Jesus von Nazareth, macht man Jesus zu einem Menschen wie wir. Wilhelm Busch von Elberfeld, Julius von, wo bist du her, von Essen, Jesus von Nazareth. Ein Mensch wie wir. guter Menschen, edler Menschen, netter Menschen, beneidenswerter Mensch oder ein bedauernswerter Mensch, aber Mensch wie wir. Jesus stammt aber gar nicht von Nazareth. Jesus stammt aus Bethlehem und das gibt der Sache das Gewicht. Das verändert alles. Aber da muss man die Bibel kennen. Sehen Sie, im Alten Testament ist verheißen, dass in Bethlehem aus dem Geschlecht Davids der kommen soll, in dem Gott sich uns offenbart, in dem er hereinbricht in die Welt, in dem er uns erlöst. Von Bethlehem soll der Erlöser, Heiland, der Retter der Welt kommen. Als die Weisen ins Morgenland kamen und fragten, da haben die Schriftgelehrten gewusst, in Bethlehem, im jüdischen Lande, ne? Haben genau gewusst. Wissen Sie, das ist der erste Fehler, den wir anstreichen, dem Philartus, diese Oberflächlichkeit. Das ist der Fehler, dass man aus dem Mann von Bethlehem den Mann aus Nazareth macht. Dass man aus dem, in dem Gott sich offenbart, einen Menschen macht wie wir. Wenn ich an meinen Religionsunterricht in der Schule zurückdenke, von sechs da bis aber prima habe ich nur gehört, dass Jesus ein Mensch war, ein edler Mensch, ein guter Mensch, ein braver Mensch, zum Kuckuck, der war so langweilig, kann ich gar nicht aussprechen. Bis ich begriff, dass er der Sohn Gottes ist, gekommen mich zu erretten. Nicht Jesus von Nazareth, sondern Jesus von Bethlehem. Roter Strich, dicker roter Strich, nicht? Jetzt kommt das dritte Wort. Jesus von Nazareth, der König. Da machen wir ein Fragezeichen hin, rotes. Wir können noch einen Fehler anstreichen. In dieser Stunde ist Jesus nicht König. Als er am Kreuz hängt, übt er ein anderes Amt aus. Da ist der Priester. Ich muss eben einen Moment dazu Wort sagen. Sehen Sie, es ist der große Irrtum des Menschen von heute, dass er sich einbildet, er könnte ohne Versöhnung vor Gott treten. Mensch, die gottlosen Brüder, die reden mir vom Herrgott, als wenn sie mit dem Gläschen Bier getrunken hätten. Meine Freunde, man kann vor Gott nicht treten ohne Versöhnung. Und Versöhnung kann nur schaffen ein legitimierter Priester. Einer. Es gibt Kirchen, die bieten mir Rudel von Priestern. Ich brauche nicht Rudel von Priestern. Ich brauche einen, den Gott legitimiert hat. Und Jesus hat Gott zum Priester gemacht nach der Weise Melchisedeks. Als er nach Golgatha geht, da trägt er sein Kreuz, da schreitet der hohe Priester zum Opferaltar. Und da bringt er das edelste Opfer, das wirklich versöhnt. Sich selbst. Umfassen Sie das, dass Jesus hoher Priester und Opfer zugleich ist. Bitte nehmen Sie im Glauben diese Versöhnung an. Kommen Sie unter Jesu Kreuz. Hier ist Frieden mit Gott. Nun, wir sind gerecht geworden durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, Fragezeichen, Strich, König in dem Moment dieser Priester, der das Opfer bringt. Weiter, Jesus Nazarenus, König der Juden. Dicker roter Strich noch einmal. Hat dieser oberflächliche Pilatus, sehen Sie, das ist das Unglück, dass die Menschen über Jesus quackeln, haben keine Ahnung, auch heute noch. König der Juden? Als Jesus am Kreuz hängt, ist er nicht nur für Israel gestorben, sondern für die Welt. Meine Freunde, Gott hat vor 2000 Jahren einen globalen Plan zur Errettung. Er gibt seinen Sohn. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Sehen Sie, in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gab es in Wuppertal eine große Erweckung im Bergischen Land, eine geistliche Erweckung. Und die begann eigentlich bei Licht besehen in der Stube im Kontor eines Lederhändlers, Johann Peter Diedrich. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, die von Herzen her nachwandeln. Ich möchte, dass alle Gläubigen hier die Geschichte der Erweckung hier kennen. Kaufen sich zu Weihnachten. In der Stube vom Lederhändler Johann Peter Diedrich sitzen erweckte Menschen um 1820 um Gottes Wort. Eng gedrängt. kleine Sache. Hat die Welt bewegt nachher. Und ich las in einem alten Buch eine kleine Szene von dieser wunderschönen Bibelstunde da. Da warf einer die Frage auf, warum eigentlich die Inschrift über Jesu Kreuz dreisprachig war, warum sie in drei großen Weltsprachen abgefasst war. Und da überlegt der Jean-Peter Dietrich einen Augenblick und dann sagt er, das war darum, das heißt, komm, ganze Welt, ach, komm herbei, hier kannst du, dass Gott gnädig sei, ohne dein Verdienst erkennen. Jesus von Nazareth, der Judenkönig, nein, der Weltheiland, der Welt, hier geht's um die Welt und auch um dich, um mich. Roter Strich Pilatus, ist alles oberflächlich, mangelhaft, ungenügend. Ich möchte ihm seine Tafel vor die Füße werfen, diesem dämlichen Pilatus. Sie können sagen, hör mal, Wilhelm Busch, was ist das für eine Beckmesserei hier, dass du Wort für Wort hier dem Pilatus eine Tafel korrigierst. So genau kommst du doch nicht drauf an. Sehen Sie, das ist unser Elend, dass wir so denken. Wissen Sie, was der Herr der Herrlichkeit gesagt hat? Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Mit ihren unklaren Vorstellungen von Jesus fahren sie in die Hölle. Ich kann nur glauben, wenn ich weiß, wer er ist. Sohn Gottes, mein Versöhner, mein Priester, der Weltheiland. Aber ich muss noch kurz ein Letztes. Also das Jesus-Plakat, eine Anklageschrift, eine oberflächliche Schrift. Ich muss noch ein Drittes sagen. Was Gott über dieses Plakat denkt. Also drittens, was Gott über dieses Plakat denkt. Sehen Sie, dieses ganze Plakat über dem Kreuz war ein Hohn und Spott. Pilatus sagt, euer König, das ist der Messias, auf den ihr gehofft habt, so sieht er aus. Und die hohen Priester sagen es ja unerhört, er hat bloß behauptet, er ist ja nicht. Und um zu protestieren, stellen sich unters Kreuz und lästern und spotten und höhnen. Sie wissen das. Bist du der König Israels, dann steig herab vom Kreuz. Da steht, du bist es ja gar nicht. Steig herab vom Kreuz, dann wollen wir dir glauben. Wir müssen ja fragen, was tut denn Gott? Meine Freunde, während die Welt spottet, geschieht in den himmlischen Räumen etwas ganz Großes. Lässt uns die Bibel wissen. Wenn das Plakat nicht so laut schrie und die Menschen unterm Kreuz nicht so laut schreien würden, dann würden sie etwas hören können. Etwas, was ihnen das Blut in den Adern gerinnen ließe, dann würden sie das Lachen Gottes hören. Der im Himmel sitzt, lacht ihrer, und der Herr spottet ihrer. Und Pilatus und Hohepriester spotten über den Sohn Gottes und das offenbarte Herz Gottes. Sie spotten darüber, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Bis zu diesem Tag, und ich bin überzeugt, dass Gott über ein Westdeutschland, das Jesus in Gleichgültigkeit verachtet, lacht. Und wenn wir nicht so laut wären in Westdeutschland, dann hörten wir Gottes Gelächter über uns bereits. Meinen Sie, so geht man mit dem Evangelium um, wie wir in Westdeutschland hier? Ich habe diese Woche eine Menge Väter besucht, die bloß geschrien haben, meine Söhne sind fanatisch geworden, als sie bekehrten. Ein bisschen christlich, aber um Gottes Willen kein Ernst. Nachdem Gott mit uns so geredet hat, verachten wir das Evangelium wieder so, der im Himmel sitzt, lacht ihrer. Dieses ganze wichtigtuerische Westdeutschland ist nur noch ein Spott Gottes. Seien Sie überzeugt. Ich weiß, was ich rede. Aber es geschieht in diesem himmlischen Räumen noch etwas Größeres. Während Jesus stirbt, während dieser alberne Volk Jesus verachtet, proklamiert doch Herr Himmels und der Erden, der lebendige Gott, ihn zum König aller Welt. Nun ist er wirklich König. Sehen Sie, der Apostel Paulus uns geschildert, wir haben es eben gehört. Er war gehorsam, das ist immer die untere Bühne, er war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Jetzt kommt die obere Bühne. Darum hat ihn Gott erhöht und hat Jesus einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen, alle Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Pilatus ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo er begraben ist. Die hohen Priester und dies Volk sind längst verweht wie Staub. Das Jesus-Plakat hat der Wind davongeführt. Aber Jesu Namen nie verklinget. Es kommt dazu, dass alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei. Das spöttische Plakat oben, während alles lesen, erinnert uns daran, dass Gott sagt, nun ist er der König der Welt. Wenn wir sagen, das Plakat ist verweht, Jesu Namen nie verklingen. Lassen Sie uns beten. Ach Herr, unser Heiland, reiß uns doch heraus aus unserem Pilatuswesen, aus unserem oberflächlichen Christenstand, ohne Kraft und Leben. Zieh uns in das Kraftfeld deiner Erlösung. Amen.